reicht nicht. Die Bundeswehr benötigt Personal. Wo soll das herkommen? Hören Sie dazu gleich ein Gespräch mit André Wüstner, dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes. Zuerst die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die NATO will massiv aufrüsten, vor allem als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Dazu haben die Verteidigungsminister der Militärallianz in Brüssel ein Programm beschlossen. Deutschland soll dabei eine führende Rolle spielen. Aus Brüssel Sabrina Fritz.
Das Ziel der Mitgliedstaaten, die militärischen Lücken im Bündnis zu schließen, um möglichst unangreifbar zu werden. Die Bereiche, in denen die NATO nun massiv aufrüsten will, sind unter anderem Luftverteidigung, Langstreckenraketen, Kommandostrukturen. Deutschland wird nach den USA den zweitgrößten Anteil davon übernehmen. Verteidigungsminister Pistorius sprach in Brüssel davon, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren 50.000 bis 60.000 zusätzliche Soldaten braucht. Die NATO-Staaten wollen die Aufgaben nach Fähigkeiten verteilen. So ist Deutschland ein wichtiger Knotenpunkt beim Transport. Außerdem soll das Land die Grenzen im Osten schützen.
Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparerinnen und Sparer jedoch müssen mit niedrigeren Tages- und Festgeldzinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr öffentlich eine Kippa zu tragen. Saar äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadephul einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hat. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt. In dem hatte er für das vergangene Jahr mehr als 8.600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Im Bundestag haben die Abgeordneten über die Mietpreisbremse diskutiert. Das Gesetz läuft Ende des Jahres aus und soll bis 2029 verlängert werden. Es regelt, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte in der Debatte, die Mietpreisbremse könne nur ein erster Schritt sein. Daher wolle die Koalition unter anderem auch die Indexmieten neu regeln, die sich an der Inflationsrate orientieren. Außerdem müsse es wieder attraktiver werden, neue Wohnungen zu bauen. Aus Sicht der AfD ist auch die gestiegene Zahl an Flüchtlingen für den knappen Wohnraum verantwortlich. Grüne und Linke haben Bundesinnenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden an den deutschen Grenzen mehr zurückzuweisen. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann warf Dobrindt im Bundestag vor, das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes zu bagatellisieren. Das Gericht hatte die Zurückweisungen in drei Fällen für rechtswidrig erklärt. Die linken Abgeordnete Bünger sprach von einer Klatsche für die Regierung. Brandenburgs Ministerpräsident Reutke sagte am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Er erwartet, dass die Regierung rechtssicher handelt.
Ich erwarte, dass der Bundesinnenminister alles tut dafür, dass die irreguläre Migration begrenzt wird. Das war auch das Ziel schon der alten Bundesregierung. Dass er das aber auf einem rechtssicheren Fundament tun muss, das liegt auf der Hand.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD. Nach dem Abriss der Marudenbrücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide gibt es gute Nachrichten für Autofahrer. Die Verkehrsverwaltung teilte mit, dass die gesperrte Kreuzung ab morgen Mittag schrittweise für den Kfz-Verkehr freigegeben wird. Demnach wird zunächst die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos geöffnet. Am Samstagmittag werden dann auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskow-Allee bleibt aber erstmal noch gesperrt. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Schauern oder kurzen Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 18 Grad, Schöneberg 21, Fürstenberg 16, Senftenberg 25 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Nach dem Willen der Bundesregierung soll Deutschland in der NATO hinter den USA die Nummer zwei werden. Die NATO hat heute ein großes Aufrüstungsprogramm beschlossen. Der Bundeswehr aber fehlt es an Personal. Und über den Daumen gepeilt, so hat es der Verteidigungsminister heute gesagt, Boris Pistorius, würden 50 bis 60.000 Soldaten und Soldatinnen mehr gebraucht als heute. Und er fügte hinzu, es stelle sich dann schon die Frage, ob der neue Wehrdienst über die nächsten Jahre ausreiche, also der auf Freiwilligkeit beruhen soll. Ich habe vor der Sendung mit Oberst André Wüstner, dem Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes, gesprochen über die Konsequenzen für die Truppe. 60.000 Soldaten, von welchen Truppenteilen reden wir da?
Ja, das geht um alle Dimensionen, Land, Luft, See, Cyber. Wir haben jetzt schon enorme Lücken bezogen auf den politischen Anspruch, der schon in den letzten Jahren formuliert wurde, und der Wirklichkeit. Das heißt, wir sind ja personell, materiell und infrastrukturell nicht im Soll. Jetzt kommt ein zusätzliches Paket dazu und das bedeutet enorme Herausforderungen für Sanität, Logistik, aber auch natürlich Kampf-Unterstützungstruppen. Alles, was wir haben, muss jetzt wachsen. Eine enorme Aufgabe für den Verteidigungsminister.
Was werden denn für Leute gebraucht?
Auf der einen Seite braucht es weiterhin die Profis, die Zeit- und Berufssoldaten, die wir benötigen, um komplexe Waffensysteme zu bedienen im Bereich der Cyberfähigkeiten, die IT-Komponenten etc. pp. Und gleichermaßen braucht es natürlich Masse, also Mannschaftsdienstgrade, die wir in den letzten Jahren nur bedingt gewonnen haben, weil wir die für die klassischen Auslandseinsätze Afghanistan, Mali etc. so nicht mehr benötigt haben. Und jetzt ist vor einigen Jahren ein Paradigmenwechsel erfolgt, weil man zumindest politisch festgelegt hat, Landes- und Bündnisverteidigung ist wieder strukturbestimmend. Jetzt die neuen NATO-Planungsziele, die die Regierung wiederholt zugesagt hat. Und das bedeutet in allen Bereichen ein Aufwuchs, Mannschaftsdienstgrade, Feldwebel, aber eben auch Offiziere.
Können da auch Ältere da mitmachen oder braucht man jetzt junge, kräftige, vor allem Männer?
Naja, also das Altersband ist relativ breit, aber im Kern geht es natürlich um jüngere Soldatinnen und Soldaten, die es zu gewinnen gilt. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung aktuell. Deswegen spricht man ja auch von einer neuen Art Wehrdienst. Man setzt zuvorderst jetzt politisch auf Freiwilligkeit. Ich bin gespannt, wo man da nach zwei Jahren steht. Mein Petitum ist, schon jetzt ein Pflichtelement vorzubereiten, damit man dann nicht erst nochmal sagt, ich muss jetzt nochmal 20 Monate für Planungen ins Land gehen lassen.
Ja, aber was heißt das? Also kann man da nicht gleich Klartext sprechen und sagen, wir bekommen wieder eine Wehrpflicht?
Naja, das ist eine Frage der politischen Kommunikation. Wir als Berufsverband sprechen seit längerem davon, dass wir es uns ohne eine Art neue Wehrpflicht, Stichwort schwedisches Modell, dass man nicht nur anschreibt, sondern auch mustert und gegebenenfalls auch prozentual einzieht mit all den Rahmenbedingungen, die heute schon gesetzlich möglich sind, dass wir das ins Auge fassen müssen. Politik geht noch einen anderen Weg. Nach der parlamentarischen Sommerpause ist geplant, dass das Verteidigungsministerium mit einem Gesetzentwurf dann in Richtung Parlament kommuniziert. Dann werden wir schlauer sein, wie die Freiwilligkeit oder Pflicht detailliert aussehen soll. Und das gilt es dann im Parlament zu beraten.
Es gibt bei den Freiwilligen jetzt schon eine relativ hohe Abbrecherquote, habe ich gelesen. Woran liegt das?
Grundsätzlich will ich nochmal sagen, wir haben einen Bedarf heute schon von 30.000 pro Jahr als Regenerationsbedarf, die wir eigentlich gewinnen müssen bzw. binden, Stichwort weiterverpflichten, weil wir mit Masse aus Zeit- und Berufssoldaten oder freiwillig Wehrdienstleistenden bestehen. Was die Werbung anbelangt, ja, da können sich viele junge Menschen vorstellen, zur Bundeswehr zu kommen, den Dienst anzutreten, und dann merken sie halt in den ersten 6 Monaten, ich habe mir das anders vorgestellt, das ist nicht meine Welt, und entscheiden sich dann, die Bundeswehr wieder zu verlassen. Und aus meiner Sicht ist das auch legitim, wenn Menschen erkennen, das ist der falsche Beruf für mich. Und auf der anderen Seite ist es dann vielleicht auch für die Bundeswehr besser, bevor sich Menschen irgendwie da durchquälen, obwohl es nicht der richtige Beruf für sie ist. Ein Beruf, der bekanntlich keiner ist wie jeder andere.
Aber welche Rolle spielt es, dass die Bundeswehr letztlich ein Arbeitgeber ist, der einem nicht garantieren kann, dass man die Dienstzeit überlebt?
Ja, das spielt natürlich eine Rolle, definitiv. Und wir setzen alles daran als Berufsverband, dass auch das Verteidigungsministerium, die Bundeswehr von Anfang an, schon in den Karrierezentren, dieses Thema adressiert. Also es geht ja darum, nicht nur die gegebenenfalls besten Jahre seines Lebens dem Dienstherr zu geben für eine Zeit in der Bundeswehr bei noch fragwürdiger Perspektive, sondern es geht ja auch darum, im schlimmsten Fall sein Leben zu geben für dieses Land, für diese Gesellschaft, für unsere Demokratie, Rechtsstaat mit allem, was dazugehört. Und auf der einen Seite merke ich, dass viele junge Menschen sich schon damit auseinandersetzen und manche müssen sich dorthin noch entwickeln, weil sie vielleicht noch eine ganz andere Vorstellung vom Beruf haben. Ich will sagen, ja, auch das kann eine Rolle spielen.
Der Wehrdienstbeauftragte der Neue des Bundestags, Henning Otte, der sagt, militärische Abschreckung funktioniere nur, wenn die Gesellschaft insgesamt bereit ist, mehr zu geben, um die Truppe stark zu machen. Was heißt das aus Ihrer Sicht? Was müsste die Gesellschaft mehr geben?
Also gut ist schon mal, dass, und das zeigen alle Umfragen, die Bundeswehr wirklich sehr wertgeschätzt wird, eine hohe Anerkennung erfährt, dass ja auch in Umfragen deutlich wird, dass man mehr in Verteidigung investieren muss. Dann kommen wir aber zu einem anderen Thema und das ist dann die Fragestellung, inwieweit die eigenen Kinder den Dienst in der Bundeswehr antreten sollen. Und da trennen sich natürlich die Auffassungen. Ich habe selbst in der eigenen Familie, im Verwandtenkreis immer wieder die Diskussion, wenn es um die 18-, 19-Jährigen geht. Mensch, ist das jetzt gut? Und da muss Politik mehr denn je erklären, dass es darum geht, abschreckungsfähig zu werden. Also keiner in der Bundeswehr will Krieg führen, sondern es geht darum, verteidigungsfähig zu werden, um nicht Krieg führen zu müssen. Das ist das alte Credo, das wir schon vor 1990 lebten. Also wir wollen abschrecken, um anderen zu signalisieren, wage es nicht, uns in der NATO, uns in Deutschland herauszufordern.
Ja, aber die Älteren, welchen Beitrag leisten die dazu zur Verteidigungsfähigkeit?
Na, ich glaube, jeder wird irgendwo bezogen auf Wehrhaftigkeit einen Beitrag leisten müssen, denn Verteidigungsfähigkeit darf man nicht jetzt nur auf Aufträge beispielsweise an der NATO-Ostflanke thematisieren, sondern muss es breiter sehen. In den einzelnen Bundesländern, in den Kommunen, auch die Landräte haben ihre Herausforderungen, wenn es darum geht, Krisen vorzubereiten, hybride Angriffe vorzudenken. Das beginnt ja beim Ausfall von Strom. Das hört noch nicht auf bei der Frage, ist unser Trinkwasser ausreichend geschützt? Und da will ich noch nicht an die Hafenanlagen oder digitale Knotenpunkte denken. Und ich glaube, insgesamt können viele Menschen einen Beitrag leisten, wenn es um Wehrhaftigkeit, Wehrwilligkeit geht. Und das gilt es jetzt politisch auszugestalten. Seit 2 Jahren hat man damit begonnen. Das ist ein Prozess, der geht nicht von jetzt auf gleich. Aber ich merke in den Diskussionen, auch in den Bundesländern bis runter in den Kommunen, dass das zunehmend verstanden wird. Alle müssen ihren Beitrag leisten, wehrhafter zu werden.
Das sagt Oberst André Wüstner, der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes. Unterricht unter freiem Himmel, das ist für viele Schülerinnen und Schüler eine richtig coole Idee. Hautnah miterleben, wie die Natur funktioniert, wie Pflanzen wachsen, die Bienen summen. In nur einem halben Jahr Bauzeit ist am Senftenberger See in der Lausitz ein grünes Klassenzimmer entstanden. Ein Umweltbildungsstandort auf 1000 Quadratmetern Wiese. Unser Reporter Daniel Mastow war bei der Einweihung des grünen Klassenzimmers mit dabei.
Dieses kleine Paradies ist wahrlich ein Schmuckstück geworden. Der neue Garten ist vollständig umzäunt, ausgestattet mit Hochbeeten und Infotafeln über Insekten. Ein Pflasterweg führt uns zu einem imposanten, überdachten Holzrondell mit vielen Sitzmöglichkeiten und Toilettenanlagen. Kaum ist das grüne Klassenzimmer eröffnet, stürmen die Grundschüler zur Schwengelpumpe, um ihre Gießkanne mit frischem Wasser zu füllen und die Hochbeete zu gießen.
Oh, das ist so eine alte Pumpe. Ich finde das schön. Also die Natur und die Blumen. Ich finde einfach schön, dass das Klassenzimmer hier bei uns ist.
Also es sieht auf jeden Fall schöner aus als so eine leere grüne Fläche wie vorher. Bin auch öfters mal hier lang gegangen. Und ich freue mich schon, so eine Frucht hier zu essen halt.
Und auch Ina Ludwig ist glücklich, die Lehrerin der Grundschule am See. Will nun öfter den Unterricht hierher ins grüne Klassenzimmer verlegen.
Im Rahmen des Sachunterrichts wird das ein großer Teil sein, aber natürlich auch, selbst wenn man mit der Gitarre hierher kommt und sich hinsetzt und mit den Kindern im Grünen singt, ich denke, es gibt immer viel zu entdecken hier im grünen Klassenzimmer, sodass sich das lohnt.
Das grüne Klassenzimmer ist nicht nur ein Schulgarten, hierher kann wirklich jeder kommen, der möchte und entspannen, sagt Alena Friedrich vom Zweckverband Lausitzer Seenland.
Auch einfach Familien, Gäste, die vorbeifahren, jeden Tag hier direkt am Radweg.
Ein Großteil der 1000 Quadratmeter Fläche wird bald grün werden. Die Rasensamen sind schon gestreut. Es ist ein naturbelassener Raum, wo auch Unkraut willkommen ist, sagt Detlef Wurzler, der Vorsteher vom Zweckverband Lausitzer Seenland.
Es wird hier kein Wembley-Rasen entstehen, sondern es wird Naturrasen sein. Genau das ist das Konzept, was wir hier verwirklichen wollen.
sagt Detlef Wurzler im Beitrag unseres Reporters Daniel Masto.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und es geht wieder zu den French Open nach Paris und für uns dort Guido Ringel. Guido, momentan läuft das erste Halbfinale der Tennisfrauen. Wie sieht es aus?
Spannend, richtig hochklassig, super gut. Das ist genau das, was ich hier sehen wollte, wobei meine Meinung natürlich irrelevant ist. Die 15.000 hier müssen auf ihre Kosten kommen. Vollbesetztes Stadion. Es spielt Arina Sabalenka, die Nummer 1 der Welt, gegen Iga Świątek. Und das ist die Titelverteidigerin hier. Die hat das Turnier, die Polin, schon viermal gewonnen. Also im Grunde genommen ist das das vorweggenommene Finale. Und so liest sich das auch in Zahlen, denn es ist komplett ausgeglichen. 6-6. Wir sind also im Tiebreak. Wechselnde Führungen. Meist hatte es immer schon danach ausgesehen im ersten Durchgang, als wenn Sabalenka, die Dame aus Belarus als Nummer 1 der Welt hier, sich den Satz holen könnte, aber Świątek kam immer wieder zurück. Also das ist völlig unklar, wer hier am Ende als Siegerin vom Platz gehen wird.
Guido, im Anschluss ist ja dann das zweite Halbfinale geplant und zur Freude der französischen Fans mit der überraschenden Nummer 361 der Welt, über die wir ja schon die letzten Tage auch gesprochen haben.
Louis Boisson gibt sich erneut die Ehre und wird dann hier das Dach zum Abheben bringen. Denn es ist heute wieder geschlossen. Dieses Dach gibt's ja erst seit ein paar Jahren. Regnerisch draußen, windig. Die Organisatoren haben sich entschieden, das Dach zuzumachen. Und dadurch wird's dann noch lauter, wenn Louis Boisson im Halbfinale als krasse Außenseiterin hier spielen wird. Gegnerin heute Coco Gauff, die zweite der Weltrangliste. Aber in der Runde zuvor war es ja auch eine Top-10-Spielerin, die Louis Boisson siegen konnte. Und insofern wird das hier natürlich ein Spektakel. Das ist vollkommen klar. Es wird laut. Die französischen Zuschauer werden natürlich voll hinter der 22-jährigen Außenseiterin stehen, die natürlich den größten Erfolg ihrer Karriere schon jetzt gefeiert hat, aber sagt, ich will mehr. Ich will ins Finale. Ich will das Ding hier sogar gewinnen. Ob so weit geht, Fragezeichen. Aber dass sie hier überhaupt unter den besten vier steht, eine Tennissensation.
Vergangene Nacht ist Alexander Zverev ausgeschieden und damit der letzte Deutsche im Turnier. Mal wieder ist ja sein Traum vom Sieg bei einem Grand Slam Turnier geplatzt. Er ist 28 Jahre alt. Wie viel Zeit hat er noch?
Naja, wenn man mal sich an Novak Djokovic orientiert, der ist 38, spielt noch immer auf höchstem Niveau und hat hier weiterhin die Chance, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Dann kann man sagen, Zverev, der ja auch körperlich gut drauf ist, fit ist, hat noch so diese 10 Jahre vor sich, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich glaube nur, je länger es dauert und je länger ihn diese Thematik umkreist, desto frustrierender wird es auch für ihn. Und es fehlt vielleicht so ein bisschen dieser Antrieb dann oder das genaue Zupacken in den entscheidenden Momenten. Das haben wir auch gestern vermisst in diesem Match gegen die ehemalige Nummer 1 gegen Djokovic. Ein bisschen mehr Aktivität, ein bisschen mehr riskieren, mal draufgehen in den wichtigen Phasen. Er war, sagen auch viele andere Beobachter, zu zögerlich, hat nicht das an Risiko gezeigt, was es gegen Djokovic vielleicht auch braucht. Den Ball im Spiel halten und auf diese eine Situation warten, um den Punkt zu machen, war insgesamt zu wenig. Also er muss noch mal was dazu lernen, um seinen Traum doch noch Wirklichkeit werden zu lassen.
Vielen Dank, Guido Ringel, live von den French Open in Paris. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wie gesagt, weiterhin noch Schauer und kurze Gewitter, im Süden eher trocken, in der Nacht dann auch durchaus klarer Himmel. Zum Morgen hin gibt's wieder etwas Regen von Westen her, bei 15 bis 12 Grad die Nacht.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Weiterhin Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke, aktuell 30 Minuten plus in Richtung Havelland. In Berlin ist es zum Feierabend ziemlich voll geworden. Auf dem Stadtring staut es sich Richtung Wedding. Ab Kreuz Schöneberg müssen Sie insgesamt 30 Minuten mehr einplanen. Stau auch im weiteren Verlauf auf der A111 bis Seidelstraße nochmal 20 Minuten plus. Richtung Neukölln ist am Dreieck Charlottenburg die rechte Spur blockiert. Deshalb Stau ab Saatwinkler Damm. Viel Geduld brauchen Sie auf der A113 statt auswärts. Bis Schönefeld sind es aktuell 45 Minuten plus. Und hier gibt es auch erhebliche Staus auf den Umfahrungen. Lange Staus außerdem in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende gibt es umfangreiche Sperrungen rund um den Blücherplatz. Weitere Staupunkte haben wir rund um den Tiergarten und die Elsenbrücke, das Schlesische Tor und die Wohlheidebrücke, Rudolf-Röhl-Allee, Hermann- und Karl-Marx-Straße sowie stadtauswärts auf der Malchower Chaussee, der Landsberger Allee, dem Mariendorfer Damm und der Neuendorfer Straße jeweils 20 Minuten plus etwa. Unseren Verkehrsservice hören Sie auch auf rbb24inforadio.de.
Es ist 16.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Friedrich Merz hat bei seinem Antrittsbesuch in Washington ein Gastgeschenk für Donald Trump dabei, das für den aber keine große Überraschung mehr sein dürfte. 5% der Wirtschaftsleistung will Deutschland in die Verteidigung stecken im Rahmen der NATO. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitteilte. Von dort berichtet Ursula Mayer.
Banken und Sparkassen orientieren sich an diesem Zinssatz und dürften auch ihren Kunden auf Tagesgeld und Festgeld geringere Sparzinsen zahlen. Es ist der 8. Zinsschritt nach unten seit Juni vergangenen Jahres. Als Grund für die Zinssenkung nannte die Zentralbank die nachlassende Inflation. Zuletzt waren die Verbraucherpreise in der Eurozone um 1,9% gestiegen. Damit hat die EZB ihr Inflationsziel von mittelfristig 2% nach eigenen Aussagen erreicht. Die Unsicherheit sei groß, heißt es. Der Handelskonflikt mit den USA könne die Inflation sogar noch weiter dämpfen und die Wirtschaft belasten.
In Berlin ist die Ministerpräsidentenkonferenz zu Ende gegangen, ohne offene Finanzfragen gelöst zu haben. Man habe sich aber auf einen weiteren Fahrplan verständigt, hieß es. In knapp 2 Wochen soll mit Bundeskanzler Merz weiter verhandelt werden. Es ging um die Frage, wie Steuerausfälle kompensiert werden können. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Konkreter Anlass, das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll. Damit verbunden sind zunächst erhebliche Steuerausfälle. Mehr als 20 Milliarden Euro davon entfallen Schätzungen zufolge auf Länder, Städte und Gemeinden. Dafür fordern sie nun Kompensation vom Bund, weil der die Mindereinnahmen zu verantworten habe. Die Finanzfrage überstrahlte die Konferenz der Ministerpräsidenten, die sich außerdem mit einer Reihe weiterer Themen beschäftigte. Ein Beispiel, das Schlagwort Staatsmodernisierung. Hier soll, so wörtlich, nun mit aller Kraft die staatliche Organisation und öffentliche Verwaltung Deutschlands grundlegend erneuert werden.
Bundesaußenminister Wadephul hat Israel weitere Unterstützung zugesagt, aber auch die Politik der Regierung Netanyahu kritisiert. Bei einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Saar in Berlin sprach Wadephul die Lage im Gazastreifen und die Siedlungspolitik im Westjordanland an. Hauptstadtkorrespondent Tim Aßmann.
Die aktuellen Planungen zum Bau neuer Siedlungen seien klar völkerrechtswidrig, unterstrich Johann Wadephul. Darüber könnte man auch als Freund Israels nicht hinwegsehen. Von schockierenden Bildern aus dem Gazastreifen sprach der Bundesaußenminister. Was im Moment an Hilfslieferungen in das Kriegsgebiet gelange, sei zu wenig. Wadephul unterstrich, dass Deutschland Israel weiter dabei unterstützen werde, sich gegen Bedrohungen von außen, zum Beispiel durch den Iran, zu verteidigen. Auf Nachfrage erklärte der Bundesaußenminister, Deutschland werde weiter Waffen liefern.
Grüne und Linke haben Innenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden mehr an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann warf Dobrindt im Bundestag vor, das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts zu bagatellisieren. Das Gericht hatte die Zurückweisungen in 3 Fällen für rechtswidrig erklärt. Die linken Abgeordnete Bünger sprach von einer Klatsche für die Regierung. Politiker von Union und SPD dagegen verteidigten die Zurückweisungen. Der SPD-Abgeordnete Fiedler räumte aber ein, Aufgabe der Regierung sei es, Rechtssicherheit zu schaffen. In Lübbenau im Spreewald ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Kurz nach 12 Uhr gab der Sprengmeister bekannt, dass alles planmäßig und sicher gelaufen sei. Der Sperrkreis wurde inzwischen aufgehoben, die Straßen sind wieder befahrbar, auch die Bahnstrecken wurden freigegeben. Die Fliegerbombe war bei Arbeiten auf einer Baustelle der Bahn gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend wechselhaft mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Aktuell in Berlin-Dahlem 18 Grad, in Schöneberg 21, in Fürstenberg-Havel 16 Grad und in Senftenberg 25. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später neben Schauern gelegentliche Auflockerungen bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute wird Bundeskanzler Friedrich Merz zum ersten Mal von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Und dann ist auch die berüchtigte Pressebegegnung im Oval Office mit im Programm. Mittagessen wird man ja auch noch. 17.30 Uhr unserer Zeit soll der Besuch beginnen. Und ich habe mit Wolfgang Landmesser, unserem Korrespondenten in Washington, vorhin gesprochen und ihn mal gefragt, wie denn der Kanzler an dieses erste Treffen herangeht.
Ja, also sehr fokussiert. Er hat sich intensiv vorbereitet mit seinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das natürlich nach den Erfahrungen, die andere Staats- und Regierungschefs hier in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Wir erinnern uns, wie Zelensky, der ukrainische Präsident, vorgeführt wurde und zuletzt auch der südafrikanische Präsident Ramaphosa. Der wurde konfrontiert damit, dass angeblich weiße Farmer verfolgt würden in seinem Land. Und auf solche Ausfälle muss sich natürlich auch der Bundeskanzler einstellen.
Was möchte er erreichen?
Er möchte erreichen, dass Donald Trump ihn akzeptiert als wichtigen Ansprechpartner in Europa, dass er quasi zum Telefonhörer greift, wenn es um europäische Fragen geht. Und das wurde auch schon vorbereitet in Telefongesprächen, die es jetzt in den letzten Wochen gab, nachdem Merz zum Kanzler gewählt war. Das scheint relativ freundlich und unfallfrei verlaufen zu sein, diese Gespräche. Und Merz hat Trump auch eingeladen in die Stadt oder das Dorf in der Pfalz, wo sein Großvater herkommt, der dann in die USA ausgewandert ist. Also man versucht da eine positive Atmosphäre zu schaffen und auch gemeinsam in wichtigen politischen Fragen etwas zu erreichen.
Was ist denn darüber bekannt, was den Kanzler dann im Oval Office erwartet? Also wird da der Vizepräsident dabei sein oder wer ist da alles?
Ja, bei Donald Trump ist das schwer vorherzusagen. Also die Themen, die liegen auf dem Tisch. Das ist, wie es weitergehen soll mit dem Krieg in der Ukraine, welche gemeinsamen Schritte da unternommen werden können, um den Krieg zu beenden, wie der Druck auf Russland erhöht werden könnte. Dann geht es auch natürlich um die Handelsgespräche, die im Moment umstritten sind zwischen EU und USA, wobei der deutsche Bundeskanzler da ja nicht in den Verhandlungen mit drin sitzt. Und dann auch die Ausgaben der Europäer für das Militär. Da ist Merz mit einem Trumpf im Weißen Haus dann vorstellig, weil die Militärausgaben in Deutschland ja auf bis zu 5% der Wirtschaftsleistung steigen könnten. Das ist ein Angebot, das er mitbringt sozusagen, um zu zeigen, wir in Europa, wir machen unsere Hausaufgaben, wir erfüllen auch das, was du von uns forderst, was die Ausgaben für die Verteidigung angeht und das natürlich auch mit Blick auf den NATO-Gipfel, der dann stattfindet Ende Juni. Wobei man weiß natürlich nicht, ob Trump dann nicht auch Fragen anspricht, wie, das hat zumindest eine Stimme aus dem Weißen Haus gesagt, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht ist. Und da wäre dann auch der Anknüpfungspunkt auf den Auftritt von Vizepräsident Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir erinnern uns, da hat der Deutschland auch vorgeworfen, dass andere Meinungen ausgegrenzt würden. Und auch die Sympathie der Trump-Administration mit der AfD ist ja kein Geheimnis.
Es wird ein gemeinsames Mittagessen geben. Welche Bedeutung misst der US-Präsident diesem Antrittsbesuch des deutschen Kanzlers bei?
Wie wichtig er Friedrich Merz wirklich nimmt, ist schwer zu sagen. Das Ziel von Merz ist es auf jeden Fall, sich da zu etablieren und dann auch in diesen wichtigen Fragen, die ich angesprochen habe, auch einen Fortschritt zu erreichen. Und vielleicht hilft ihm da ja auch seine Vergangenheit im Business und als BlackRock-Vertreter, also dieses großen Fonds, der ja ein amerikanisches Unternehmen ist. Also da gibt es durchaus auch Anknüpfungspunkte, die Merz sicherlich auch ausspielen wird.
Wie viel Aufmerksamkeit bekommt dieser Antrittsbesuch des deutschen Kanzlers in den USA? Kann man das schon sagen? Ich meine, bei Ihnen ist ja noch, der Tag ist ja noch frisch.
Na gut, also die Morgensendungen sind natürlich gelaufen jetzt, aber in den großen Channels bei Fox und CNN, da war das keine große Geschichte. Ich habe es zumindest nicht gesehen. NPR, das ist das öffentlich-rechtliche Radio hier in den Vereinigten Staaten, da gab es ein Gespräch mit dem Berlin-Korrespondenten, immerhin auch ein langer Artikel in der New York Times. Aber das Thema ist hier eher so, ob wieder mal ein Staats- und Regierungschef im Oval Office vorgeführt wird. Oval Office Offense heißt das schon hier in den Staaten.
Das war unser Korrespondent Wolfgang Landmesser aus dem Studio in Washington. Wer seinen Flug verpasst, der will Entschädigung. Die Airlines wollen aber mehr Zeit für die Suche nach Alternativen haben. Die Fluggäste wollen entschädigt werden. Seit 12 Jahren bemüht sich die EU-Kommission um eine Reform der Passagierrechte. Und darum ging es auch beim Treffen der EU-Verkehrsminister. Unser Korrespondent Jakob Mayer über das, was aktuell gilt und welche Veränderungen diskutiert werden.
Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro Entschädigung fällig. Und dabei wird es vorerst auch bleiben. Für Änderungen gibt es unter den EU-Staaten keine Mehrheit. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die Schwelle für Entschädigungen auf 5 Stunden hochzusetzen. Daran knüpfte die polnische EU-Ratspräsidentschaft an und stellte beim Treffen der Verkehrsministerinnen und Minister in Luxemburg einen Kompromissvorschlag zur Abstimmung. Polens Infrastrukturminister Dariusz Klimczak: Wir berücksichtigen dabei natürlich auch die Bedürfnisse der Fluggesellschaften. Grundsätzlich müssen die Rechte der Passagiere und die Forderungen der Airlines aufeinander abgestimmt sein, damit diese auf dem europäischen Markt normal und wettbewerbsfähig funktionieren können. Der polnische Vorschlag sieht vor, die Schwellen stufenweise hochzusetzen. Bei Kurzreisen soll es Entschädigung wie bisher ab 3 Stunden Wartezeit geben, bei Distanzen bis 3500 Kilometer und bei Flügen innerhalb der EU erst ab 4 Stunden und bei Langstreckenflügen ab 6 Stunden. Die Entschädigung soll je nach Flugstrecke zwischen 300 und 500 Euro betragen. Handgepäck bleibt demnach kostenfrei. Italien unterstützt den polnischen Vorstoß. Mehrere Mitgliedstaaten melden noch Gesprächsbedarf an, sind aber kompromissbereit, zum Beispiel Frankreich. Deutschland lehnt den polnischen Vorschlag, Fluggastrechte aufzuweichen, dagegen klar ab. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder erklärte:
Wir wollen die 3-Stunden-Schwelle bei allen Flügen beibehalten. Auf der anderen Seite wird die Entschädigung aber auch für alle Flüge dann bei 300 Euro festgelegt.
Damit komme die Bundesregierung Fluggesellschaften bei Verspätungen von Langstreckenflügen entgegen, wo sie nach der derzeit geltenden Regelung mehr Entschädigung zahlen müssen.
Sodass auf der einen Seite Verbraucherrechte gewahrt bleiben mit der 3-Stunden-Schwelle, auf der anderen Seite eben auch Erleichterungen bei den Langstreckenflügen, insbesondere für die Fluggesellschaften, da sind.
Auch Spanien, Portugal und Finnland sprachen sich in der Debatte in Luxemburg gegen den polnischen Kompromissvorschlag aus. Sie wollen wie Deutschland an der geltenden 3-Stunden-Schwelle festhalten. Die polnische Ratspräsidentschaft will weiter verhandeln. Falls sich die EU-Staaten doch noch auf einen gemeinsamen Standpunkt verständigen, müssen sie anschließend mit dem Europäischen Parlament verhandeln.
Soweit unser Korrespondent Jakob Mayer. Während der Corona-Pandemie ploppten in ganz Berlin an mehreren Stellen neue Radwege auf. Einen solchen Pop-up-Radweg gibt es auch an der Kantstraße in Charlottenburg. Über den wird ja schon seit einiger Zeit gestritten. Und jetzt hat die Verkehrsverwaltung angeordnet, dass die Fahrspuren neu aufgeteilt werden müssen, damit die Feuerwehr bei ihren Einsätzen nicht behindert wird. RBB-Reporterin Annette Miersch hat sich vor Ort den aktuellen Stand angeschaut und erklären lassen.
Kantstraße, Nähe Kreuzung Wilmersdorfer. 3 Spuren in beide Richtungen gibt es hier. Am Bürgersteig der breite Radweg. Dann kommt die Parkspur und außen eine Fahrspur für alle Autos, Lkw und Busse. Das behindert Rettungskräfte massiv, bestätigt Peter Bauer, der an der Kantstraße ein Bilder- und Rahmengeschäft betreibt.
Wir haben es gegenüber gehabt, da kam ein Löschfahrzeug, blieb stehen. Danach standen dann 7, 8 PKWs und die weiteren Rettungsfahrzeuge und Löschfahrzeuge sind nicht mehr an die Einsatzstelle rangekommen, weil sie ja zugestellt waren mit dem plötzlich haltenden Löschfahrzeug. Und sobald hier ein Fahrzeug quer steht, sei es die BSR oder Berlin Recycling oder Alba, ist hier dicker Stau angesagt und auch da kommen keine Rettungskräfte mehr durch.
Nun sollen die Spuren neu geordnet werden. Am Bürgersteig wird geparkt, dann kommt eine gemeinsame Spur für Busse und Radfahrer und außen dann die Autospur. Damit wären zwei Spuren nebeneinander befahrbar. So hat es die Senatsverkehrsverwaltung jetzt angeordnet. Ob das nun besser ist? Die Anlieger sind sich nicht einig, selbst Radfahrer wie diese beiden.
Also da ich ja selbst Anwohner bin und das seit Jahren benutze, mich sicher fühle, das ist das A und O, und auch irgendwie die Radspur breit genug ist, also ich würde das wirklich so lassen.
Das hätten die sich vorher überlegen sollen, bevor sie so viel Geld da reingebuttert haben, ne? Also dass die irgendwie nur Scheiße bauen die ganze Zeit, die das planen, ne? Und das dann irgendwie nicht im Griff haben, das ist eigentlich das Problem, ne? Ich schaue ganz anderen Sachen besorgt entgegen in dieser Stadt. Radwege ist, glaube ich, das kleinste Problem.
Die Senatsverkehrsverwaltung gibt dem Bezirk nun 14 Tage, um sich zur Neuordnung der Spuren zu äußern. Der Vorschlag des Bezirksamtes, den begrünten Mittelstreifen der Kantstraße so umzubauen, dass Einsatzfahrzeuge dann dort stehen könnten, der sei zu teuer, sagt die Senatsverwaltung. Gleichzeitig sei entscheidend, dass durch den Abriss der A100 und der Westendbrücke durch die Kantstraße nun viel mehr motorisierter Verkehr durchfließen muss.
Soweit unsere Reporterin Annette Miersch.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ein Blick in die Zukunft kann spannend sein und das gilt nicht nur für Innovationen, die aus großen Konzernen stammen, sondern auch für das, womit mittelständische Firmen glauben, die Herzen der Kundschaft erobern zu können. Der Innovationstag Mittelstand ermöglicht diesen Unternehmen eine Bühne. Rund 300 von ihnen haben sich heute gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium in Berlin präsentiert. Wie haben sie sich präsentiert? Das hat sich unsere Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser angeschaut.
Ein Rollator, der mitdenkt. Vor einem der vielen weißen Zelte steht ein unscheinbares Modell mit eingebautem Elektromotor. Der Plan? In Zukunft sollen Sensoren in den Griffen des Rollators die Aktivität des Herzens messen. Wie bei einem EKG, erklärt Thomas Rüsch von der Berliner Agentur Promotool.
Was jetzt hier das Neue oder der Punkt ist, es steht darin, dass man ohne zusätzliche Drähte, also kontaktlos Vitalparameter erfassen kann. Der Rollator verarbeitet diese Daten intelligent und ermöglicht es, die Unterstützung, die er dem Rollatorfahrenden gibt, dem tatsächlichen Gesundheitszustand anzupassen. Also fühlt er sich schlecht? Gibt es eine größere Unterstützung? Fühlt er sich besser? Wird die Unterstützung zurückgefahren?
Bis der KI-gesteuerte E-Rollator auf den Markt kommt, dauert es aber noch mindestens 2 Jahre. Schon fertig ist aber die Schokolade für Allergiker ein paar Stände weiter. Sie sieht aus wie normale Zartbitterschokolade, aber
in normaler Schokolade ist meistens Lecithin von Soja enthalten. Soja ist ein Allergen und daher haben wir uns Sonnenblumenlecithin rausgesucht. Das ist nicht so allergen.
Und die Schokolade halte sich dadurch auch länger, erklärt Silke Sorge von der Frankenförderer Forschungsgesellschaft in Luckenwalde. Ihre Untersuchungsergebnisse teilt sie mit Unternehmen.
Im Handel direkt angeboten wird es noch nicht, aber es gibt Firmen, die Interesse haben, wo es dann ausprobiert wird, weil es sich da auch teilweise um Pralinen handelt, also um gefüllte Schokoladen. Da muss man dann natürlich nochmal schauen, ob das dann tatsächlich auch gut funktioniert.
Unter den jüngsten Ausstellern heute Schüler der Peter-Josef-Lené-Gesamtschule in Potsdam. Sie haben mit Unterstützung der Schule das Unternehmen Pflanzenlicht gegründet, mit eigener Website und Shop. Angefangen hat es mit pflegeleichten Pflanzen, die selten gegossen werden müssen, erzählt der Schüler Lennart Schmiege.
Wir sind heute eben hier auch, weil wir jetzt einen Schritt weitergegangen sind. Wir haben ein paar sehr talentierte IT-Geeks in der Firma, die jetzt was auf die Beine gestellt haben, den S1, also S1, sagen nennen wir es. Ein Sensor, ein Feuchtigkeitssensor, der misst die Feuchtigkeit in der Erde und berechnet daraus dann, wann die Pflanze gegossen werden muss.
Alles gesteuert über eine App, die Schüler entwickelt haben. Der Innovationstag Mittelstand wird jedes Jahr vom Bundeswirtschaftsministerium organisiert. Christina Deckert, Leiterin der Abteilung Innovationspolitik, sagt, der Tag soll vor allem dabei helfen, kluge Ideen von kleineren und mittleren Unternehmen sichtbar zu machen.
Ich glaube, es ist gewaltig, gerade auch vor Ort, wenn man die Projekte angucken kann, die Modelle, wenn man sieht, die ganze Bandbreite von kleinem Handwerksbetrieb bis hin zu Forschungsvereinigungen, die hier auch wirklich Projekte dann in den Markt bringen wollen.
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Entwicklung innovativer Produkte mit bis zu 500.000 Euro je Projekt eines Unternehmens.
Das war unsere Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Weiterhin Baustellenstau auf der westlichen A10. Vor der Havelbrücke aktuell 20 Minuten plus in Richtung Havelland. In Berlin ist es richtig voll auf dem Stadtring in Richtung Wedding. Ab Kreuz Schöneberg müssen Sie insgesamt 30 Minuten mehr einplanen. Stau auch im weiteren Verlauf auf der A111 bis Seidelstraße noch einmal 15 Minuten plus. Richtung Neukölln ist am Dreieck Charlottenburg die rechte Spur blockiert. Deshalb Stau ab Saatwinkler Damm. Viel Geduld brauchen Sie auch auf der A113 statt auswärts. Bis Schönefeld Nord dauert es gut eine Stunde länger. Der Stau beginnt bereits an der Oberlandstraße. Und es gibt auch erhebliche Staus auf den Umfahrungen. Lange Staus außerdem in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende gibt es umfangreiche Sperrungen rund um den Blücherplatz. Und weitere Stauschwerpunkte sind rund um den Tiergarten, die Elsenbrücke, Schlesisches Tor und Wohlheidebrücke, Rudolf-Rühl-Allee, Hermannplatz und Umgebung, sowie stadtauswärts auf Malchower Chaussee, Landsberger Allee, Neuendorfer Straße und Falkenseer Chaussee stockt der Verkehr. Unseren Verkehrsservice gibt es auch auf rbb24inforadio.de.
Es ist 16.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Wird es reichen zu hoffen, dass sich genug Freiwillige für die Bundeswehr finden, damit Deutschland das halten kann, was der Verteidigungsminister heute beim NATO-Treffen in Brüssel zugesagt hat? Im Militärbündnis müssen die Europäer und vor allem Deutschland künftig wesentlich mehr leisten. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten. Was inzwischen schon vereinbart werden konnte, fasst unsere Korrespondentin im Gespräch zusammen, gleich nach diesen Nachrichten. Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der zentrale Leitzins liegt damit bei 2,0%, wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitgeteilt hat. Damit wird es für Firmen tendenziell billiger, sich für Investitionen Geld zu leihen. Das kann die Konjunktur ankurbeln. Sparerinnen und Sparer jedoch müssen mit niedrigeren Zinsen rechnen. Es ist die 7. Leitzinssenkung in Folge und die 8. seit Mitte vergangenen Jahres. Fluggäste behalten vorerst ihre Ansprüche auf Entschädigung bei Verspätungen. Bei einem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg gab es keine Mehrheit für Pläne, die bisherigen Vorgaben zu lockern. EU-Korrespondent Jakob Mayer.
Die polnische EU-Ratspräsidentschaft konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, die Rechte von Fluggästen zugunsten der Airlines einzuschränken. Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro Entschädigung fällig. Der polnische Vorschlag sah vor, die Schwellen für Entschädigung hochzusetzen. Bei Kurzreisen weiter ab 3 Stunden, bei Distanzen bis 3500 Kilometer und innerhalb der EU erst ab 4 Stunden Wartezeit und bei Langstreckenflügen ab 6 Stunden. Die Entschädigung sollte je nach Flugstrecke zwischen 300 und 500 Euro betragen. Die polnische Ratspräsidentschaft will weiter verhandeln. Die EU arbeitet seit 12 Jahren an einer Reform der Fluggastrechte.
Der israelische Außenminister Saar beklagt einen wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Inzwischen ereigne sich rechnerisch jede Stunde ein judenfeindlicher Vorfall, sagte Saar in Berlin. Jüdische Menschen lebten heutzutage wieder in Angst und trauten sich nicht mehr, öffentlich eine Kippa zu tragen. Saar äußerte sich am Holocaust-Mahnmal in Berlin-Mitte, wo er mit Bundesaußenminister Wadephul einen Kranz für die Millionen NS-Opfer niedergelegt hatte. Gestern hatte der Verband RIAS seinen neuen Bericht vorgelegt, in dem er für das vergangene Jahr mehr als 8.600 antisemitische Vorfälle dokumentiert. Grüne und Linke haben Bundesinnenminister Dobrindt aufgefordert, keine Asylsuchenden an den deutschen Grenzen mehr zurückzuweisen. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann warf Dobrindt im Bundestag vor, das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts zu bagatellisieren. Das Gericht in Berlin hatte die Zurückweisungen 3 Somalier für rechtswidrig erklärt. Die linken Abgeordnete Bünger sprach von einer Klatsche für die Regierung. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, er erwarte, dass die Bundesregierung rechtssicher handelt.
Ich erwarte, dass der Bundesinnenminister alles tut dafür, dass die irreguläre Migration begrenzt wird. Das war auch das Ziel schon der alten Bundesregierung. Dass er das aber auf einem rechtssicheren Fundament tun muss, das liegt auf der Hand.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD. Nach dem Abriss der maroden Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide gibt es gute Nachrichten für Autofahrer. Die Verkehrsverwaltung teilte mit, dass die gesperrte Kreuzung ab morgen schrittweise für den Kfz-Verkehr wieder freigegeben wird. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Ab etwa 14 Uhr am Freitag ist die Verbindung zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig für Autos offen. Ab Samstagmittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskow-Allee bleibt aber erstmal noch gesperrt. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrerinnen und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis Ende Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, ist noch offen. Erste Pläne zur Zukunft der Kreuzung werden im Herbst erwartet.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend wechselhaft mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Aktuell in Berlin-Steglitz 17 Grad, in Adlershof 21, in Grünau in der Uckermark 18 und in Guben 25 Grad. Nachts meist noch trocken, gegen morgen erster Regen, Tiefstwerte 15 bis 12 Grad. Morgen bedeckt mit leichtem Regen, später neben Schauern auch gelegentliche Auflockerungen, 21 bis 24 Grad. Die Zeit 16.45 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die NATO-Verteidigungsminister haben die neuen Fähigkeitsziele für die Mitgliedsländer beschlossen. Das passiert alle 4 Jahre. Aber dieses Mal ist das mit einem großen Aufrüstungsprogramm verbunden, um angesichts des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit der NATO zu gewährleisten. Die Pressekonferenz zu diesem Beschluss folgt noch in Brüssel. Unsere Korrespondentin Sabrina Fritz hat vorhin im Gespräch gesagt, was bisher bekannt ist.
Ja, also immer wieder wurden heute auch oder in den letzten Tagen Bereiche genannt, wo die NATO eben Lücken hat und die will man jetzt eben schließen. Und ein großer Bereich, der immer wieder genannt wird, ist die Luftabwehr. Also da kann man sich vorstellen, einmal Raketen, die feindliche Raketen abfangen, aber dazu gehören auch Kampfflugzeuge. Also alles, was im Himmel sich abspielt, das ist eine große Lücke, die die NATO schließen will. Es geht um Personal, um Kommandostrukturen, es geht aber auch um Sicherung von Häfen, von Cybersicherheit. Also es ist ein sehr, sehr großer Bereich, den sich die NATO da vorgenommen hat. Aber, und das ist ja auch ein Ziel, jetzt soll nicht jedes Land alles machen, sondern man guckt eben, wo sind die Fähigkeiten, welches Land kann was besonders gut.
Welche Bedeutung hat dieser Beschluss? Das war ja heute keine Routine, oder?
Ja, also es wird schon, der ein oder andere sprach von dem Wort historisch. Und ich denke schon, es ist einmal eben das Volumen. Es ist zum anderen eben auch diese Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, dass man wirklich sieht, angesichts der Bedrohung durch Moskau, und die wurde eben auch immer wieder genannt, die sei real. Es sei eben nicht ausgeschlossen, dass Putin in den nächsten Jahren auch Angriffe gegen NATO-Gebiete unternehmen würde. Und darauf will man sich eben vorbereiten. Und natürlich auch US-Präsident Trump, der auch einen großen Druck auf die Allianz ausübt. All das führt dazu, dass es eben ja kein Routinebeschluss ist, wie vielleicht in den anderen Jahren, sondern wirklich eine neue Dimension hat.
Wie steht es um das Verhältnis der USA und der Europäer in der NATO? Also war das heute bei dem Treffen ein Schulterschluss mit der US-Regierung?
Also von einem Schulterschluss würde ich nicht unbedingt sprechen. Es ist eben ein großer Druck, der von den USA ausgeübt wird. Das fing ja an mit Donald Trump, der mal gesagt hat, ihr müsst 2% ausgeben. Dann hat er gesagt, ihr müsst 5% ausgeben. Und das hat auch sein Verteidigungsminister Pete Hegseth jetzt heute nochmal in Brüssel gesagt. Er hat gesagt, wir sind nahe an diesen 5%. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man natürlich sagt, man nimmt jetzt erstmal eine Summe X und schaut, was man dafür kriegt, dann kann man natürlich sich auch vorstellen, dass Preise steigen, dass man dann vielleicht gar nicht so viel Kampfjets bekommt, wie wenn man das einfach jetzt erstmal von der Planungsseite angeht. Also das ist für die NATO und für die Länder auch keine ganz einfache Situation. Aber ja, also alle sagen, oder auch der Generalsekretär, klar, die USA USA haben gesagt, so kann das nicht mehr weitergehen, dass wir das viele Geld für die Verteidigung ausgeben und die Europäer eben nicht. Und insofern hat sich da einfach schon der Ton geändert.
Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sprach von einem Kraftakt heute in Brüssel. Was kommt auf Deutschland zu?
Ja, also der hat gesagt, dass Deutschland den zweitgrößten Anteil übernehmen will, dieses Aufrüstungsprogramm, also nach den USA. Das wäre ja schon wirklich auch eine Menge. Andererseits ist Deutschland eben auch das wirtschaftlich stärkste Land in der EU. Also insofern kann man sagen, macht das Sinn. Und er hat heute nochmal von mehr Soldaten gesprochen, die Deutschland braucht, zwischen 50 und 60.000. Und Deutschland soll auch ein wichtiger Knotenpunkt für Transport werden, also wo man Personal, Militär einfach vor allem in den Osten auch verlegen kann. Und das heißt auch nochmal eine massive Investition in Infrastruktur. Das wird auch auf Deutschland zukommen. Also insofern, ja, wir werden jetzt mal abwarten, wie detailliert dann auch die Ziele genannt werden, weil, und das sagt man natürlich auch, man will natürlich jetzt auch nicht gegenüber Putin alles auf den Tisch legen, dass er genau weiß, aha, da und da, das hat die NATO vor. Also insofern wird es auch immer eine Mischung sein aus, dass man transparent macht, was wird mit dem Geld, mit dem Steuergeld, was passiert damit? Aber natürlich auch eine gewisse Geheimhaltung ist in diesem Fall schon auch angebracht.
Das war unsere Korrespondentin Sabrina Fritz über das NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Und wir bleiben in Brüssel. Auf dem Drogenmarkt tauchen ja ständig neue Substanzen auf, rasend schnell verbreiten sie sich. Dabei sind diese synthetischen Wirkstoffe kaum erforscht und die EU-Drogenagentur warnt in ihrem Bericht für 2025 vor neuen Gesundheitsrisiken. In Brüssel ist dieser Bericht heute vorgestellt worden. Dazu Matthias Reiche.
Eine hohe Verfügbarkeit, dazu immer mehr und immer wirksamere Substanzen. Das ist die Realität, sagt EU-Innenkommissar Magnus Brunner bei der Präsentation des aktuellen Drogenreports. Die am häufigsten konsumierte Droge ist nach wie vor Cannabis, wo eine zunehmende Diversifizierung der auf dem Markt erhältlichen Produkte zu beobachten ist. Und seit Jahren auf dem Vormarsch ist auch Kokain.
Der diesjährige Report zeigt klar auf, dass der weit verbreitete Kokainkonsum in der EU zutiefst besorgniserregend ist. Ich war schockiert, wie stark die Zahl der Sicherstellungen von Kokain zugenommen hat. Auf der einen Seite ist das natürlich eine gute Sache, wenn die beschlagnahmte Menge von Jahr zu Jahr steigt. Aber auf der anderen Seite zeigt dies das Ausmaß dieses Problems, das wir mit Kokain haben.
Gleichzeitig nimmt auch der Konsum synthetischer Drogen deutlich zu. Da geht es beispielsweise um hochwirksame Opioide wie Katinone.
Another important issue is the significant rise in synthetic cathinones.
Seit 2009 sind auf dem europäischen Drogenmarkt 88 dieser neuen synthetischen Opioide aufgetaucht, die nicht selten zu tödlichen Vergiftungen führen. Besorgniserregend sind in diesem Zusammenhang auch Hinweise auf eine erhöhte Produktion solcher Substanzen in Europa, weshalb Experten fürchten, dass diese Nähe zu den Verbrauchermärkten weitere schnelle Veränderungen der Konsumtrends mit sich bringen könnte. Außerdem konstatiert der diesjährige Drogenreport eine deutliche Zunahme des Mischkonsums, wenn zwei oder mehr Substanzen gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander genommen werden. Dadurch würden die Risiken, die mit dem Drogenkonsum einhergingen, noch einmal signifikant steigen. Die EU steht vor neuen und sehr schweren Herausforderungen, konstatiert EU-Innenkommissar Magnus Brunner, denn die zunehmende Drogenkriminalität führe in vielen Städten der EU auch zu immer mehr Gewalt.
Unsere neue europäische Strategie der inneren Sicherheit unter dem Namen Protect EU ist Teil unserer Antwort auf diese neuen Gefahren. Und wir werden damit den Kampf gegen die organisierte Kriminalität mit neuer Kraft aufnehmen. Dabei haben wir verschiedene Ansätze. Einer ist, der Spur des Geldes zu folgen. Da wollen wir mit neuem Aufwand und intensiver als bisher das System der Finanzströme angreifen, über das die Milliardengewinne aus dem Drogenhandel laufen.
Aus dem Drogenreport 2025 lässt sich auch herauslesen, dass die Drogenbanden zunehmend global agieren. So wurden beispielsweise Kriminelle vom Westbalkan in Südamerika festgenommen. Ein besonders besorgniserregendes Phänomen ist auch, dass immer häufiger junge Menschen, darunter auch gerade nach Europa gekommene Migranten, als Drogenkuriere und in extremen Fällen sogar für Gewalttaten rekrutiert werden.
Das sind also Erkenntnisse aus dem neuen Bericht der EU-Drogenagentur.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Seit mittlerweile 70 Jahren zeichnet die World Press Photo Foundation das Pressefoto des Jahres aus, ausgewählt aus zehntausenden Einsendungen freier Fotografen und Agenturen aus mehr als 140 Ländern, zählt die Auszeichnung zu den renommiertesten Preisen für Pressefotografie. Die Siegerfotos werden in einer Ausstellung gezeigt, die heute Abend im Berliner Willy-Brandt-Haus eröffnet wird. Unsere Kulturreporterin Barbara Wiegand hat sie sich schon angeschaut.
Warme Lichtstrahlen fallen in das Gesicht eines Jungen, der am Betrachter vorbei nach schräg unten schaut. Groß wirkt sein Kopf über dem schmächtigen Oberkörper, mit zwei Stümpfen anstelle seiner Arme. Die hat der 9 Jahre alte Mahmoud bei einem Luftangriff in Gaza verloren. Aus knapp 60.000 Einsendungen wurde dieses Foto der Palästinenserin Sama Abu Elouf zum Pressefoto des Jahres gewählt.
Das Spannende an diesem Foto ist, dass es die Folgen des Krieges vor Augen führt. Wenn man unter Raketenbeschuss gerät, was das bedeutet für die Menschen, wie es ihr Leben für immer verändern kann, vor allem das Leben von Kindern, die am meisten betroffen sind von solchen Konflikten. Das war ein wichtiger Aspekt für die Jury. Aber auch, wie das Foto aufgenommen wurde. Es ist ein sehr schönes Porträt mit dem Licht- und Schattenspiel. Wir schauen erst in das Gesicht des Jungen und dann erst sehen wir, dass etwas fehlt.
Sagt Kurator Rafael Diaz e Silva. Fast ikonengleich steht das Foto dafür, was diesen Wettbewerbsjahrgang am meisten prägt, der Krieg. Und seine Folgen für die Menschen und ihre Welt. Es ist die Waffengewalt, aber auch die Klimakrise, die Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt hier dokumentieren. Flut- und Dürrekatastrophen, die auf den Bildern manchmal täuschend harmlos daherkommen. If you see this image, you
see a man. Wenn Sie sich das Foto anschauen, sehen Sie diesen Mann dort stehen. Den Sand unter sich, den blauen Himmel über sich, mit Shorts, Strohhut und Taschen in der Hand sieht er aus, als würde er gerade zum Strand gehen. Aber dann lesen Sie die Bildbeschreibung und realisieren, es ist der Amazonas, der größte Fluss der Welt, dessen von einer großen Dürre ausgetrocknetes Bett wie eine Wüste aussieht.
In weiteren persönlichen Momentaufnahmen, in Serien oder Langzeitbeobachtungen begleiten wir Schmuggler durchs Gebirge zwischen iranischem Kurdengebiet und der Türkei. Oder wir begegnen einer chinesischen Familie beim illegalen Grenzübertritt in die USA und schauen auf diese Welt, die vielerorts ins Wanken geraten scheint.
Ja, das höre ich oft, dass das alles so deprimierend ist. Und ja, die Fotos konfrontieren uns mit der Realität, die hinter den Nachrichten steckt. Also es geht darum, dem Publikum das zu zeigen, vielleicht auch die Betrachter zu motivieren, selbst etwas zu tun. Darüber hinaus geht es hier um Empathie, um Mitleid, einfach um Menschlichkeit.
Inmitten aller Traurigkeit gibt es aber auch Fotos, die Hoffnung machen, Bilder von Protest, lautstark oder still. In Georgien, in Afghanistan, wo Frauen trotz des Verbots der Taliban heimlich zur Schule gehen. Nicht weit davon fällt der Blick auf Angelina, die mit ihrer Familie aus der umkämpften ukrainischen Stadt Kubjansk geflohen ist. Florian Bachmeier hat das kleine Mädchen bei seiner Großmutter fotografiert, wo es jetzt lebt. Die kleine Angelina liegt hier auf dem Bett, ganz starr, auf der liebevoll mit Mond und Sternen bedruckten Decke. Es ist eines der Fotos in dieser Ausstellung, das sich still und eindringlich von den ansonsten allgegenwärtigen medialen Bilderfluten abhebt.
Das waren Eindrücke unserer Kulturreporterin Barbara Wiegand von der World Press Foto-Ausstellung, die heute Abend im Berliner Willy-Brandt-Haus eröffnet wird.
Am Montag im RBB 24 Inforadio.
Wie klingt unsere Region? Zwischen Straßenlärm und Vogelzwitschern, Technobeats und Trachtenchor. Berlin und Brandenburg überraschen mit ganz eigenen Tönen. Das RBB 24 Inforadio Kulturspezial. Am Pfingstmontag nehmen unsere Reporter Sie mit zu den Sounds in Berlin und Brandenburg. Ein Tag voller Geräusche, Musik und Geschichten. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben wechselnde Bewölkung mit gelegentlich Sonne und einigen Schauern. In der Nacht kann es dann auch mal klar werden. Zum Morgen hin gibt's vom Westen her etwas Regen. Die Tiefstwerte in der Nacht 15 bis 12 Grad und damit ist es wieder recht mild.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Anke Arndt.
Weiterhin Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke, aktuell 20 Minuten anstehen in Richtung Havelland. Probleme macht die A113 in Richtung Berlin. Wegen eines brennenden LKWs ist die Autobahn in Höhe Schönefeld-Nord gesperrt. Auf dem Stadtring stockt es in Richtung Wedding ab Detmolder Straße. Auch im weiteren Verlauf Stau auf der A111 bis Seidelstraße. In Richtung Neukölln ist der Britzer Tunnel wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Letzte freie Ausfahrt ist Grade Straße. Viel Geduld brauchen Sie dann auch auf der A113 stadtauswärts. Bis Schönefeld-Nord dauert es gut eine Stunde länger. Es gibt auch erhebliche Staus auf den Umfahrungen. Und lange Staus auch in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es umfangreiche Sperrungen rund um den Blücherplatz. Und weitere Stauschwerpunkte sind rund um den Tiergarten, die Elsenbrücke, Schlesisches Tor und Wohlheidebrücke, Rudolf-Rühl-Allee, Hermannplatz und Umgebung. Und es stockt auch stadtauswärts auf der Malchower Chaussee, der Landsberger Allee, der Neuendorfer Straße und der Falkenseer Chaussee.
Es ist 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Friedrich Merz durfte im Gästehaus des US-Präsidenten übernachten. Ist das nun ein gutes Omen? Theoretisch ist er der Kanzler zu politischen Gesprächen in Washington. Aber vor allem geht es ums Atmosphärische und darum, dass Merz die berüchtigte Pressebegegnung im Oval Office passabel durchsteht. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Bundeskanzler Merz hat vor zu hohen Erwartungen an sein Treffen mit US-Präsident Trump gewarnt. Er erwarte keine großen Durchbrüche, sagte Merz vor Journalisten in Washington. Er freue sich aber auf das Gespräch. Die Hauptthemen seien der Krieg in der Ukraine, der Handelsstreit zwischen den USA und der EU sowie die Sicherheit in Europa. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Gegen 17.30 Uhr deutscher Zeit wird Präsident Donald Trump den Bundeskanzler im Weißen Haus empfangen. Und dann geht es direkt zur Sache, beim Vier-Augen-Gespräch im Oval Office vor laufenden Kameras. Trump könnte hier kritische Themen zur Sprache bringen, zum Beispiel den deutschen Außenhandelsüberschuss, den der US-Präsident immer wieder aufs Korn genommen hat. Auch ein Ausflug in die deutsche Innenpolitik ist nicht ausgeschlossen. Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio hatten Deutschland wegen angeblich mangelnder Meinungsfreiheit und Benachteiligung der AfD angegriffen. Friedrich Merz will vor allem außenpolitisch Akzente setzen. Als Trumpf bringt er die Beschlüsse der neuen Bundesregierung für deutlich höhere Militärausgaben mit.
Die NATO hat ihr größtes Aufrüstungsprogramm seit Jahrzehnten beschlossen. Die Entscheidung fiel beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Nach Angaben des Militärbündnisses soll vor allem in die Luftverteidigung und weitreichende Waffensysteme investiert werden. Details sind allerdings geheim. Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach von einem Kraftakt. Um die Zielvorgaben der NATO zu erfüllen, braucht die Bundeswehr nach seinen Worten bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten. Bundesaußenminister Wadephul hat Israel weitere Unterstützung zugesagt, aber auch die Politik der Regierung Netanyahu kritisiert. Bei einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Saar in Berlin sprach Wadephul die Lage im Gazastreifen und Siedlungspolitik im Westjordanland an. Hauptstadtkorrespondent Tim Assmann.
Die aktuellen Planungen zum Bau neuer Siedlungen seien klar völkerrechtswidrig, unterstrich Johann Wadephul. Darüber könnte man auch als Freund Israels nicht hinwegsehen. Von schockierenden Bildern aus dem Gazastreifen sprach der Bundesaußenminister. Was im Moment an Hilfslieferungen in das Kriegsgebiet gelange, sei zu wenig. Wadephul unterstrich, dass Deutschland Israel weiter dabei unterstützen werde, sich gegen Bedrohungen von außen, zum Beispiel durch den Iran, zu verteidigen. Auf Nachfrage erklärte der Bundesaußenminister, Deutschland werde weiter Waffen liefern.
Grüne